Der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin ist am Montag zu EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Brüssel gepilgert. Der Anlass: die Unterzeichnung des neuen Abkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Es war in erster Linie eine symbolträchtige Aktion für die Fotografen, denn der Widerstand gegen das Vertragspaket ist schon heute sehr laut, es wird fraglos zu einer Volksabstimmung kommen. Die Bürger haben also das letzte Wort. Die Kritiker bemängeln einen drohenden Abbau von Volksrechten und eine zu starke Annäherung an die EU mit wachsender Bürokratie und schrumpfender Eigenständigkeit. Die Befürworter der Verträge pochen darauf, die Wirtschaft sei für den Handel mit den EU-Staaten darauf angewiesen. Es gibt aber auch Persönlichkeiten aus der besagten Wirtschaft, die davon nichts wissen wollen und das Abkommen ablehnen. Zu ihnen gehört Giorgio Behr, emeritierter Professor der Universität St. Gallen und Unternehmer. Über die Gründe spreche ich nun mit ihm. Guten Tag, Herr Behr.
Guten Tag.
Herr Behr, der Bundesrat, auch Wirtschaftsverbände betonen, die neuen Verträge mit der EU, die sichern den Wohlstand der Schweiz. Und Sie hingegen sagen, die Wirtschaft kann darauf verzichten. Und irgendjemand muss ja zwangsläufig falsch liegen. Warum ist dieses Paket aus Ihrer Sicht für die Schweiz nicht notwendig oder sogar langfristig nachteilig?
Nun, es gibt zwei Gedankengänge in dieser Sache. Zuerst einmal, wenn es um Verträge geht, bietet es sich ja an, dass man die Verträge auch liest. Und das habe ich getan und darauf komme ich gern zurück. Und zweitens ist es so, dass die enthusiastischen Befürworter dieser Verträge in erster Linie mit Worthülsen um sich werfen. Sie sprechen von Solidarität, wir seien mitten in Europa und man müsse sich doch verstehen, es gehe um Stabilisierung. Es sei eine Erosion der bestehenden Verträge und so weiter. Bei jedem konkreten Beispiel, das Nachteile aufzeigt, können sie aber keine gute Antwort geben. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass man sich die Inhalte etwas genauer anschaut.
Das haben Sie offenbar getan. Sie sagen, Sie haben die Verträge gelesen. Es gibt viele Politiker, die ganz offen zugeben, im Detail gelesen haben Sie die nicht. Zusammen mit allen Begleitmaterialien und so weiter sind ja das Tausende von Seiten. Sie haben sich da wirklich durchgearbeitet.
Absolut, ja. Meine Gattin hat immer wieder gestaunt, wie geduldig ich da lese. Und das Erstaunliche ist ja, es genügt nicht, die neuen Vertragsentwürfe zu lesen, weil freundlicherweise hat der Bundesrat es nicht fertiggebracht, die echten Änderungen hervorzuheben. Wenn man herausfinden will, was wirklich geändert hat, dann muss man sogar die alten Verträge, also teilweise Verträge aus dem Jahre 1999, lesen. Und dazu kommt, dass ich natürlich zuerst mit der englischen Version begonnen habe. Und als ich feststellte, dass zum Beispiel im Vertrag über die gegenseitige Anerkennung von Zulassungen, also es geht um die Beseitigung von technischen Handelshemmnissen, dass das Zustimmungsverfahren auf Englisch plötzlich anders formuliert wird. Und siehe da, auf Deutsch hat es nicht geändert. Und da wird man dann doch stutzig.
Was wird denn konkret alles schlechter? Oder vielleicht nicht gleich alles, aber was wird vor allem schlechter?
Ich glaube, man kann sich konzentrieren auf drei Vertragsgruppen. Das eine sind eben die technischen Handelshemmnisse, das sind die Mutual Recognition Agreement. Da geht es um die gegenseitige Anerkennung von Produktezulassungen in 20 verschiedenen Branchen. Zu dieser Branche gehört zum Beispiel auch die Medizinaltechnik, gehören Spielwaren, gehört aber beispielsweise nicht die Pharmaindustrie. Und das ist ganz wichtig, darauf komme ich zurück. Das zweite Element ist die Personenfreizügigkeit, weil dort wird ja dem Gewerbe vor allem vorgegaukelt, wenn wir jetzt nicht die neuen Verträge unterschreiben, dann könnte man keine Grenzgänger mehr anstellen, es kämen keine Fachleute mehr aus der EU. Und das stimmt natürlich alles nicht. Und die dritte Gruppe, das ist das Stromabkommen, das ausgeklammert wird. Aber wir alle wissen in der Zwischenzeit, dass Energie die Triebkraft der Wirtschaft ist. Nicht nur in der Maschinenindustrie, in der verarbeitenden Industrie, sondern über die künstliche Intelligenz und die Digitalisierung natürlich generell in der Industrie. Und ich glaube, auf diese drei Vertragsarten sollten wir uns konzentrieren. Und da kann ich gerne herausarbeiten, was sich ändert und weshalb der heutige Zustand absolut genügend und auf jeden Fall besser ist als das, was neu vorgeschlagen wird.
Das ist ein Hauptargument für die Verträge der Befürworter, dass da technische Handelshemmnisse abgebaut werden und Unternehmer hassen nichts mehr als Hemmnisse, die sollen aus dem Weg. Sie sagen aber offensichtlich, das wird überschätzt mit diesem Abbau technischer Handelshemmnisse. Inwiefern?
Also einerseits, wenn man die Industrie mit etwa 23% des Bruttoinlandproduktes nimmt, das sind die statistischen Daten, der Rest ist Dienstleistung, Finanzen, Gewerbe, Staat und so weiter, dann stellt man fest, die Pharmaindustrie, die ja entscheidend ist für den schweizerischen Exporterfolg, die gehört gar nicht dazu. Und da sind schon wieder 14% weg und wir sprechen am Schluss noch über 10% des Bruttoinlandprodukts, die betroffen sind. Bei der Pharmaindustrie ist dann interessanterweise noch so, dass das große Argument, dass die Schweiz im sogenannten Decision Shaping, das ist eine weitere Worthülse, also die Leute aus der Schweiz können mithelfen, die Entscheidungen zu gestalten. Da stellt man fest, dass im neuen Vertrag, im Gegensatz zu heute, sogar bei dem, was geregelt ist gegenseitig, nämlich gewisse Kontrollen im Produktionsprozess, dass die Schweiz neu hier nicht mehr Mitglied im gemischten Ausschuss wäre, sondern nur noch eine Beobachterrolle hätte. Also ist ein Schritt zurück. Bei der Medizinaltechnik gibt es seit einigen Jahren schon eine neue Richtlinie der EU und die Schweiz hat diese wortwörtlich übernommen. Die 1,5 Milliarden, die mal ein Direktor des SwissMem in den Raum gestellt hat als Zusatzkosten, haben sich in Luft aufgelöst, weil heute müssten sämtliche Firmen für den Verkauf von Medizinalprodukten alle die genau gleichen Regeln anwenden. Und dann landen wir bei nur noch einem kleinen Teil des Exportes. Da muss man wissen, dass der größte Teil der KMU in der Schweiz Zulieferbetriebe sind. Das heißt, sie machen irgendeine Komponente, aber sie erstellen nicht ein ganzes Produkt. Und die Zulieferbetriebe sind von Zulassungen ausgenommen. Dann haben wir noch ganz wenige Prozentpunkte, die relevant sind. Und da ist es heute so, dass die meisten haben festgestellt, dass eine Zulassung in Deutschland in der Regel billiger ist als eine Zulassung in der Schweiz, diese dann aber in der Schweiz auch anerkannt wird. Und so kann man sagen, dass extrem wenige Firmen überhaupt noch angewiesen sind auf diese gegenseitige Anerkennung. Und der Höhepunkt ist der, dass man uns jetzt unter die Nase reibt, man muss diese Verträge unterschreiben, sonst haben wir keine Zulassungen mehr. Aber dummerweise steht in Artikel 20 im alten und im neuen Abkommen, dass bei einer Kündigung die bestehenden Zulassungen weiterhin gültig sind.
Ein zweites zentrales Stichwort ist die Personenfreizügigkeit, gewissermaßen das Herzstück der Verträge. Sie kritisieren, dass wir talentierte Leute aus Drittstaaten nach dem Studium nach Hause schicken, während Zuwanderung aus der EU mit teilweise weniger Potenzial kaum zu kontrollieren ist. Sie möchten also offensichtlich ein anderes System der Rekrutierung anstelle dieser Personenfreizügigkeit.
Ja genau, wir bilden Leute aus Drittstaaten aus, hochintelligente, initiative Leute. Wenn die nach 6 Monaten keine Stelle haben, müssen sie gehen. Das ist eigentlich ein doppelter Effekt. Wir zahlen für Dritte und nutzen dann diesen Effekt nicht. Und es ist ja auch so, dass über die Personenfreizügigkeit heute schon ein großzügiger Nachzug der Familie möglich ist. Dagegen ist eigentlich nicht viel einzuwenden. Aber im neuen Vertragspaket soll ja diese Zuwanderung von Leuten, die gar nicht erwerbstätig sind, massiv ausgeweitet werden. Und deshalb wird das mehr Kosten bringen. Ich gehe jetzt nicht auf Detail ein, aber der Missbrauch ist hier so groß möglich, dass die Schweiz wahrscheinlich nicht darum herumkommen wird, eine Abteilung aufzubauen von Leuten, die sich darum kümmert, dass nicht so viele Missbräuche auftreten. Wenn die EU die Personenfreizügigkeit kündigen würde, dann hätte sie ein Problem und nicht die Schweiz, weil die Schweiz könnte nach wie vor Grenzgänger zulassen, könnte nach wie vor vielleicht mit weniger großzügigen Regeln des Familiennachzuges Leute aus der EU einwandern lassen. Aber die EU hat heute 1,4 Millionen ihrer Bürger in der Schweiz, die keinen Schweizer Pass besitzen. Die Schweiz dagegen hat nur 100.000 Schweizer ohne EU-Pass in der EU. Wenn es dann darum geht, Konsequenzen zu ziehen, hätte die EU ein großes Problem. Und letztlich ist es so, dass die Verwaltung uns nie die Auskunft gegeben hat, was diese 6-Monat-Frist, die man in der Sozialhilfe durchleben kann und gleichwohl dies dann als Arbeitszeit gilt, was das bedeutet, hat uns 2-mal schriftliche Auskünfte zugesagt und diese auch nie geliefert. Und das sind auch weitere Punkte, die natürlich irritierend sind, wenn solche Sachen einfach totgeschwiegen werden.
Als es losging mit dem Zollstreit mit den USA, da gab es viele, die gesagt haben, ja, da sehen wir es, wir müssen enger an die EU rücken, wir brauchen Verbündete, um uns hier irgendwie halten zu können. Wie sieht das bei Ihnen aus? Glauben Sie, dass wir das so nicht benötigen?
Unternehmerinnen und Unternehmer zeichnen sich dadurch aus, dass sie auch eine gewisse Gelassenheit haben und nicht sofort hyperventilieren. Man hat jetzt ja bei den USA gesehen, dass die Konsequenzen dieser Zölle zu 90% eigentlich von den USA-Bürgern getragen werden. Und die ganze Sache ist jetzt wieder entspannt. Ich glaube, die Schweiz hat ein großes Interesse, dass wir frei mit möglichst vielen Regionen der Welt Freihandelsabkommen schließen können. Und selbstverständlich wollen wir geregelte Beziehungen mit der EU. Aber es ist eine Illusion zu glauben, dass die Schiedsgerichte, die eingeführt werden sollen, die Kompetenz des Europäischen Gerichtshofes je dazu führen würde, dass die Schweiz in einem Rechtsfall Geld bekommen würde von der EU. Denn es ist ganz klar, die EU würde das Geld nicht bezahlen, denn das Problem im Völkerrecht und diesen internationalen Verträgen ist, es gibt keine Instanz über diesen Verträgen, die dafür sorgt, dass gewisse Sachen auch durchgesetzt werden. Und es ist ohnehin fragwürdig, dass man jetzt davon spricht, wir brauchen Rechtssicherheit gegenüber der heutigen Zeit, weil Irrtum vorbehalten ist in den gemischten Ausschüssen bis jetzt praktisch jeder Fall schön ruhig diskutiert und nachher entschieden worden. Und mit Ausnahme der Problematik der Stahllieferungen mit den hohen Exportzöllen zulasten der Schweiz, die man behandelt wie China, sind eigentlich nach Auskunft der Bundesverwaltung, die aber hier gar keine richtige Auskunft geben kann, sind kaum je Probleme nicht in den gemischten Ausschüssen definitiv geregelt und diskutiert worden. Und es bleibt dann natürlich immer die Problematik des Stroms, die wir eigenständig angehen sollten, und auch darüber können wir gerne diskutieren.
Dafür wird wahrscheinlich die Zeit nicht mehr reichen, aber lassen Sie uns zusammenfassend fragen, wenn man in der Schweiz etwas ablehnt, dann wird man jeweils konfrontiert mit der Frage, ja, wie sieht denn dein Plan aus? Sie haben von geregelten Beziehungen zur EU gesprochen. Wie sehen die für Sie aus, wenn dieses Abkommen nicht zustande kommt?
Wenn dieses Abkommen nicht zustande kommt, haben wir genügend Abkommen. Die EU wird sich hüten, diese Abkommen zu kündigen. Beim Landverkehrsabkommen liegen die Trümpfe auf Seiten der Schweiz. Und wir müssen dann auch nicht unbedingt die Megaliner zulassen, die zu baulichen Maßnahmen führen könnten, zulasten der Kantone. Die Schweiz wird auch im Zusammenhang mit dem Forschungsabkommen problemlos ihren Weg finden, denn man kann nicht von Teilnahme in der Champions League sprechen, wenn die besten Mannschaften gar nicht dabei sind. Und das hat so viele andere negative Konsequenzen. Auch da fahren wir mit dem Status quo besser. Zudem ist es natürlich so, dass beim Luftverkehrsabkommen die EU gar nicht wagen wird, irgendetwas gegen die Schweiz zu tun, weil die einzigen zwei Gesellschaften in der Lufthansa-Gruppe die Gewinne abwerfen, das sind die beiden Schweizer Tochtergesellschaften. Und so kann man eigentlich jeden Vertrag durchackern. Die EU wird weiterhin Nadelstiche setzen können. Es ist auch so, dass die Bundesverwaltung zugibt, dass die EU, und das haben wir jetzt ja in den letzten zwei, drei Wochen gesehen, an verschiedenen Fragen, zum Beispiel von Italien mit diesem Buy European-Gebot von Frankreich her. Die EU wird auch weiterhin versuchen, ihren Willen durchzusetzen, und es braucht da eine gewisse Gelassenheit. Wir haben bis jetzt ganz gut gelebt, und es ist ja nicht so, dass das Wohlbefinden der Schweiz einfach nur wegen dieser EU-Verträge gegeben ist, sondern hat es sehr, sehr viele andere Ursachen. Und deshalb sage ich nüchtern, wir sollten uns gut überlegen, was wir da machen. Wir können mit dem Status quo bestens leben.
Die Schweiz und die EU und der aktuelle Anlauf für eine Neuordnung der Beziehungen. Im Gespräch war der Unternehmer Giorgio Behr. Besten Dank, Herr Behr.
Danke.